Wir haben ja heute schon den Psalm 90 uns angeschaut, wo es um den Mose geht. Wir möchten heute wieder im Alten Testament uns eine Begebenheit aus der Bibel anschauen. Ich habe festgestellt, dass das Alte Testament mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Wir sind ja in der Gemeinde so, dass verschiedene Brüder einfach verschiedene Themen haben, und ich habe festgestellt, ich bin hauptsächlich im Alten Testament unterwegs. Nicht, weil ich glaube, dass das Neue Testament uns nichts zu sagen hätte, sondern weil ich das Alte Testament in vielerlei Hinsicht einfach liebe. Es befasst sich mit den grundlegenden Fragen, wie auch das Neue Testament. Es zeigt uns, wo die Erde herkommt, wer Gott ist, und vor allem, wir haben eine Geschichte von einem ganzen Volk, das uns vorgestellt ist, wie Gott mit diesem Volk gearbeitet hat. Und da möchten wir uns heute eine kleine Begebenheit anschauen. Wir möchten heute anfangen, wir werden heute nicht fertig. Es soll heute um Mara gehen. Mara, eine kleine Gegend, werden wir uns dann anschauen. Und dort ist mit dem Volk Israel einiges passiert. Dort hat es einiges lernen müssen oder lernen dürfen. Und Mara bedeutet Bitterkeit. Und mit diesem Thema möchten wir uns etwas beschäftigen. Nicht so sehr mit dem Thema Bitterkeit gegenüber anderen Menschen, sondern viel schlimmer, Bitterkeit gegenüber Gott. Und ich denke, dass da uns dieses Bild Mara uns ein Vorbild oder auch eine Warnung sein kann. Und wir möchten auch eine kleine Einleitung machen, werden uns heute zwei Themen hauptsächlich anschauen. Einmal Wüstenwanderung, wozu? Haben wir heute schon etwas angeschaut oder ein bisschen was dazu gehört. Und dann der zweite Punkt, Bitterkeit, warum? Und da möchten wir dann stehen bleiben, und das nächste Mal, wenn ich dann hier vorne stehen darf, möchten wir dann der dritte Punkt anschauen, zur Ruhe kommen, wie? Das wird uns dann das nächste Mal beschäftigen. Und dazu möchte ich ganz gerne ermutigen, auch die Bibel aufzuschlagen, zweites Buch Mose, Kapitel 15. Ganz kurz zum Zusammenhang, wo stehen wir? Zweiter Buch Mose, Kapitel 13, geht es darum, dass Israel aus dem Land Ägypten auszieht. Wir kennen die 10 Plagen, die über dieses Pharaonenreich hereinbricht. Und die letzte Plage, wo dann die Erstgeburt getötet wird, ist dann dieser Startschuss, wo dieses Volk dann ausziehen darf. Das ist zweites Buch Mose, Kapitel 13. In zweites Buch Mose, Kapitel 14, ziehen sie dann durch das Rote Meer. Wir kennen die Begebenheit, diese Wolkensäule, die vor dem Volk herzieht, die sich dann hinter dieses Volk stellt. Auf der einen Seite ist Licht für das Volk Israel, auf der anderen Seite ist Dunkelheit für die Ägypter. Und Mose, er breitet dann seinen Stab aus, und dieses Rote Meer oder dieses Schilfmeer, es teilt sich und das Volk zieht hindurch. Und dann die Ägypter gehen dann hinterher und das Wasser fällt über sie und die Ägypter starben. Das ist Kapitel 14. Und dann Kapitel 15 geht es darum, dass das Volk Israel quasi am Meer steht und zurückschaut, was Gott getan hat, und dann ein Loblied anstimmt. Das sind dann die ersten 21 Verse. Und dann kommt die Begebenheit, die wir uns jetzt heute anschauen möchten. Und ich möchte gerne lesen, zweites Buch Mose, Kapitel 15, ab Vers 22. Da heißt es, und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen, und sie zogen aus in die Wüste Sur. Und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und sie kamen nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man ihm den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Bis hierher, das soll unser Text für heute sein. Wenn man sich diesen Weg mal anschaut, ich habe ihn hier mal eingezeichnet in blau, das wäre der kürzeste Weg. Vom Ägypten bis nach Kanaan. Und man geht davon aus, dass dieser Weg ungefähr auch durch die Brüder Josefs beschritten worden sind. Wissen wir, dass sie ja von Kanaan nach Ägypten gegangen sind, um dort Getreide zu kaufen. Und in Rot sehen wir den Weg des Volkes Israel, wie sie quasi gewandert sind. Und wir sehen, dass es nicht der gleiche Weg ist. Er ist viel, viel länger. Und man würde erwarten, wenn sie jetzt aus Ägypten ausziehen, dass der erste Weg direkt dann ins verheißene Land zieht. Das hat ja Gott gesagt, als er Mose zu dem Volk Israel geschickt hat, dass es sie in dieses verheißene Land bringen würde. Aber wir sehen, dass Gott anders führt. Und Gott führt in die Wüste. In 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2, lesen wir, dass man vom Horeb, das ist hier ganz im Süden, bis nach Kadesh Barnea sind es 11 Tage Reisen. Also ungefähr in ja, sagen wir mal, ein Viertel von dem, was wir hier sehen. 5. Buch Mose, Kapitel 1, Vers 2. Und wir fragen uns, wozu denn diese 40 Jahre, wenn es doch auch viel schneller gegangen wäre? Und da möchte ich uns bitten, aufzuschlagen, 2. Buch Mose, Kapitel 13, ab Vers 17. Zweites Buch Mose, Kapitel 13, ab Vers 17. Da heißt es, und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er nahe war. Denn Gott sprach, damit es das Volk nicht bereue, wenn sie den Kampf sehen und nicht nach Ägypten zurückkehren. Und Gott ließ das Volk auf den Weg der Wüste des Schilfmeeres abbiegen, und die Kinder Israel zogen gerüstet aus dem Land Ägypten herauf. Also Gott führt sie bewusst nicht zu den Philistern, sondern in die Wüste. Man könnte mit anderen Worten sagen, sie waren noch nicht bereit, um in dieses verheißene Land einzuziehen. Es war die Wüste und das Schilfmeer notwendig, damit Gott sie in dieses verheißene Land bringen konnte. Und nicht den direkten Weg. Und sie hatten, und das wollen wir dann sieht man in der Wüstenwanderung, sie hatten noch einiges zu lernen, was sie auf dem kurzen Weg direkt nach Kanaan nicht gelernt hätten. Aber wir halten fest, Gott führte sie diesen Weg. Und das ist auch der Grund, warum Gott sie in die Wüste führte, weil Gott sie führte. Und dieses Bild, Durchzug durch das Schilfmeer, das ist ja ein Bild, das im Neuen Testament erklärt wird. Das ist ein Bild für die Bekehrung, dass wir aus Ägypten kommen, wir gehen durch das Schilfmeer hindurch, durch den Tod unseres Herrn und kommen dann in die Ewigkeit und in die Herrlichkeit. Wir werden Kinder Gottes. Und Gott nimmt uns nicht gleich weg, sondern er beginnt einen Weg durch Schule mit uns. Da haben wir letzten Sonntag auch schon kurz drüber nachgedacht. Und auch wir rechnen manchmal damit, wenn wir zum Glauben kommen, dass sich dann alles auflöst. Alles wird gut, alles wird besser. Wir kommen ins verheißene Land, wir kommen in die Ewigkeit und uns kann nichts mehr passieren. Und wir erkennen auch manchmal, dass Gott uns erstmal in die Wüste führt. Und wir fragen uns, wozu? Ich muss fairerweise auch sagen, dass die Wüstenwanderung zweigeteilt ist. Wir haben eine Wüstenwanderung, die geht bis nach Kadesh Barnea. Das ist die, wo Gott geführt hat. Und wahrscheinlich 39 Jahre sind sie in der Wüste, weil das Volk nicht in das Land wollte. Haben wir heute Morgen auch schon kurz gehört. Manchmal sind wir auch selber dafür verantwortlich, wenn wir in der Wüste bleiben. Aber wir halten fest, Gott führt uns bewusst in die Wüste. Nun, was ist eine Wüste? Wüste hat in erster Linie das Kennzeichen, dass kein Wasser da ist. Man denkt immer an die Hitze, das kann durchaus sein, aber in der ersten Linie bezeichnet man Wüsten, wo kein Wasser vorhanden ist. Es ist ein sehr unwirkliches Gebiet, bei dem das Leben sehr schwer ist und das Überleben noch schwerer. Und für so ein großes Volk, wir haben es gehört, über 3 Millionen wahrscheinlich waren es, die ausgezogen sind, plus Vieh, eine sehr, sehr große Gefahr, ohne Wasser auskommen zu müssen. Und ich möchte dich fragen, kennst du auch in deinem Leben solche Wüsten, wo du denkst, es ist kein Wasser da? Hast du auch manchmal den Eindruck, dass es in deinem Leben vielleicht gar nicht vorwärts geht? Und wenn du vorwärts gehst, dann geht es eher in eine Wüste, als in die Herrlichkeit, die uns doch eigentlich als Kinder Gottes versprochen ist. Ist es nicht vielleicht manchmal so, dass wir uns karg und sinnlos und unfruchtbar vorkommen und uns die Frage stellen, warum Gott uns eigentlich in diese missliche Lage bringt? Da möchte ich uns ermutigen, auch an dem Volk Israel daran zu denken, dass Gott uns in die Wüste führt. Wir werden sehen, die Wolkensäule war nach wie vor da. Sie war vorne dran. Aber Gott möchte uns einige Dinge auch beibringen. Und deshalb tut es Gott, weil er uns erziehen möchte. Und ich möchte auch dich fragen, fehlt in deinem Leben vielleicht manchmal so dieses Wasser? Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, hat das Wasser verschiedene Bilder. Einmal steht es für den reinigenden Effekt, aber wir verbinden es sehr stark mit Johannes 4, wo es darum geht, diese Frau im Jakobsbrunnen, wo Jesus sagt, wer von mir trinkt, der hat Wasser des Lebens, also ein Wasser, das, wo man nie wieder dürsten wird. Und manchmal kommt uns das auch so vor als Kinder Gottes, dass man eigentlich dieses Wasser hat, aber irgendwie auch nicht. Wir werden sehen, dass es nachher noch schlimmer wird, dass dieses Wasser den Eindruck hat, dass es bitter ist. Nun, wozu die Wüstenwanderung? Und da möchte ich euch mal bitten, aufzuschlagen, Hesekiel. Hesekiel Kapitel 20, da wird uns das erklärt, warum Gott dieses Volk in die Wüste geführt hat. Hesekiel Kapitel 20 ab Vers 10. Hesekiel 20 ab Vers 10. Und ich führte sie aus dem Land Ägypten und brachte sie in die Wüste. Also hier wieder, Gott führt aus Ägypten und bringt sie in die Wüste. Und ich gab ihnen meine Satzungen und tat ihnen meine Rechte kund, durch die der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Und auch meine Sabbate gab ich ihnen, damit sie zum Denkzeichen wären zwischen mir und ihnen, damit sie wissen möchten, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Aber das Haus Israel war widerspenstig gegen mich in der Wüste. Sie wandelten nicht in meinen Satzungen und verwarfen meine Rechte, durch die der Mensch, wenn er sie tut, leben wird. Und sie entweihen meine Sabbate sehr. Da gedachte ich, meinen Grimm in der Wüste über sie auszugießen und sie zu vernichten. Aber ich handelte um meines Namens willen, damit er nicht entweiht würde vor den Augen der Nationen, vor deren Augen ich sie herausgeführt habe. Können wir weiterlesen, bis Vers 24 wird es beschrieben, was Gott mit dem Volk vorhatte. Wir haben gesehen, er gibt dort in der Wüste ihnen die Ordnungen und die Rechte. Denk mal an den Sinai. Er gibt ihnen die 10 Gebote, gibt ihnen Ordnungen. Er gibt ihnen die Stiftshütte. Sie lernen ihn dort kennen. Denk mal an den Sinai, wo diese Wolkensäule oben auf diesem Berg ist und der Berg raucht. Gott will diesem Volk begegnen. Er will es verändern. Denken wir an die ganzen Bestimmungen, wie das Volk lagern soll. Gott bringt erstmal Ordnung in dieses Volk, dass es nicht ein Haufen ist von 3 Millionen Leuten, die irgendwo rumlaufen, sondern gibt ganz klare Ordnungen. Juda wohnt hier, Issachar wohnt hier, Levi macht das, Juda geht voraus, Ruben geht hinterher und so weiter und so fort. Also Gott gibt ihnen Ordnungen, damit sie ein Leben führen können, das ihn ehrt. Und die 40 Jahre, das ist quasi Sinai. Und die 40 Jahre, lesen wir 2. Mose 16, 3 und 4. Mose 14, Vers 2, dass sie immer wieder nach Ägypten zurück wollen. Immer wieder sagen sie, du hast uns rausgeführt, um sie umzubringen, wir gehen wieder zurück nach Ägypten, da wo es die Gurken gab und Knoblauch und so weiter und so fort. Immer dieses Denken, ich möchte zurück nach Ägypten. Psalm 136, Vers 16 lehrt uns, dass Gott sie durch die Wüste geführt hat. Also Gott ging voraus, er war da. Und die Wüste war für das Volk Israel eine Durchgangsstation. Gott wollte sie in das verheißene Land bringen, aber die Wüste war notwendig. Wir haben gesehen, Gott führt auch uns bewusst in Wüsten. Es ist dieser Ort, wo er zu uns reden möchte. Hosea 2, Vers 16 wird uns berichtet, dass Gott dieses Volk rausführt, um zu seinem Herzen zu reden. Und das kann er leider oft nur, wenn wir in der Wüste sind, wenn alles andere um uns herum weg ist, wenn es nichts mehr gibt, keine Annehmlichkeiten in Anführungszeichen, wenn Ruhe da ist. Denken wir an Menschen in der Bibel, zu denen Gott in der Wüste geredet hat. Mose, Elia, Abraham, sogar eine Hagar hat Gott in der Wüste gefunden. Sie ist davongelaufen vor ihrer Herrin, aber Gott hat sie gefunden an diesem Brunnen in der Wüste. Hat zu ihr geredet und sie ist umgekehrt. Deshalb bringt Gott uns manchmal in solche Orte, solche Wüstengegenden, wo es scheinbar, wirklich scheinbar, kein Wasser gibt. Und auch er möchte uns dort manches lehren. Jedem von uns kann das was anderes sein. Er möchte unseren Glauben stärken. Er möchte, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Und da geht er in einer feinfühligen und sanften Art mit uns um, um uns ans Ziel zu bringen. Wir haben gesehen, er möchte zu uns reden und er möchte uns verändern. Und die Frage, es ist seine Wüste. Er hat sie gemacht, er bringt uns dahin. Sind wir bereit zu lernen? Das Volk Israel war es nicht. Nur wieder gesagt, ich möchte zurück nach Ägypten, da wo ich herkomme. Und es kann auch uns Christen passieren, wenn wir in dieser Situation sind, dass wir sagen, warum haben wir uns überhaupt bekehrt? Warum hast du uns, in Anführungszeichen, aus diesem geistlichen Ägypten herausgeführt, um uns hier in dieser kargen Wüste sterben zu lassen, aus geistlicher Sicht gesehen. Ich glaube, wir Christen sind auch manchmal an dem Punkt, genau so zu denken wie das Volk Israel. Und dann, das wollen wir jetzt gleich sehen, Gott anzuklagen dafür, dass eben die Umstände so sind, wie sie sind. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Wir haben, gehen nochmal zurück ins zweite Buch Mose, Kapitel 15. Mose ließ sie vom Schilfmeer aufbrechen, zogen in die Wüste zu und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Und das ist ein Problem für das Volk Israel. Und dann kommen sie eben nach Mara. Und die Bibelkenner unter uns, die wissen, dass Mara noch einmal in der Bibel vorkommt. Wer weiß es, wo, an welcher Stelle Mara nochmal erwähnt wird? Auch im Alten Testament? Genau. Ruth 1, Vers 20. Die Naomi kommt zurück nach Bethlehem. Sie ist mit einem Mann und zwei Söhnen von Bethlehem nach Moab gezogen und kommt dann mit einer Schwiegertochter wieder zurück. Und dann fragen sie, ist das nicht Naomi? Und sie sagt dann, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Was für eine Traurigkeit, was für eine Bitterkeit spricht aus diesem Herzen. Denn Gott, der Allmächtige, hat mir viel Bitteres angetan. Und ich frage uns, und auch mich persönlich, ich kenne das selber auch aus meinem Leben, dass wir oft manchmal Gott auch anklagen, dass auch wir, jeder von uns so sein Mara hat, wo es bitter wird, wo wir Gott anklagen und unzufrieden sind über den Weg, den er führt. Auch diese Frau hat Gott für ihre Lebensumstände verantwortlich gemacht. Ja, wie gesagt, ihre Söhne sind gestorben, ihr Mann ist gestorben, sie hatte mehr oder weniger nichts mehr und kommt dann zurück und Gott ist dafür verantwortlich. Auf der einen Seite hat sie auch nicht ganz Unrecht, denn Gott hat es alles gesehen. Er hat es auch verhindern können. Auf der anderen Seite hat er damit auch was vor. Und wenn wir das Buch Ruth lesen, was Gott für einen wunderbaren Plan auch mit dieser Frau dann auch hatte, beziehungsweise mit der Ruth und dann auch mit der Naomi, dann staunen wir darüber. Jetzt stellt uns natürlich die Frage, wenn wir zweites Buch Mose reingehen, wo kommt eigentlich dieses bittere Wasser her? Ja, sie ziehen durch die Wüste, 3 Tage, wir haben es gesehen, nach Süden. Ich kann nochmal ganz kurz auf die Karte zurück. Und sie kommen nach Mara, das ist hier an diesem Ort, 3 Tage reisen weit. Wo kommt dieses bittere Wasser her? Und nur so viel, man weiß es nicht ganz genau, wo es herkommt. Fakt ist, es war bereits da, als sie kamen. Das war jetzt nicht etwas, wodurch das Volk dann quasi bitter geworden ist, sondern es war bereits da. Und Gott bringt dieses Volk jetzt in die erste Prüfung. Das ist die erste Lektion nach dem Auszug von Ägypten. Wir erinnern uns an dieses Loblied. Ganz Israel, wunderbar, 3 Millionen Leute machen Feiern und die Miriam macht dann noch so ein Chor. Und dann kommt die erste Prüfung. Und Gott benutzt dann äußere Umstände, in dem Fall, dass sie eben kein Wasser haben und schon 3 Tage nach Wasser suchen, um zu zeigen, was in ihnen wirklich steckt. Und wir sehen an der Reaktion des Volkes, was wirklich in ihnen gesteckt ist. Nämlich nicht nur das Wasser war bitter, sondern auch das Volk. Und wir sehen, wie viel Böses steckt auch in uns drin. Vieles können wir vielleicht kaschieren, wenn es uns gut geht. Aber wenn dann die Umstände sich so verändern und dann wirklich das rauskommt, was in uns drin steckt, dann sehen wir, wie Gott das einfach auch zum Vorschein bringt. Wie war die Situation für das Volk? Sie ziehen nach Süden, das haben wir schon gesehen. Kanaan liegt im Norden, also eine ganz andere Richtung. Die Wolkensäule zieht voraus, also sie haben die Wolkensäule im Blick. Das ist die sie auch durch das Schilfmeer geführt hat. Und sie gehen nach Süden. Ich dachte, okay, gut, der Mose wird schon irgendwie wissen. Wir haben ja, sind aus Ägypten raus, also Freude ist da, also ab nach Süden. Und dann der erste Tag ohne Wasser, denkt man, ja, ist okay, kriegt man hin. Zweiter Tag wird dann schon schwieriger. Und beim dritten Tag, dann läuft das Fass über. Und dann stellt sich die Frage, ja, hat der Mose recht? Sind wir hier schon auf dem richtigen Weg? Und Sie sehen ja die Wolkensäule, vielleicht hat sich der eine oder andere auch gefragt, was macht eigentlich diese Wolkensäule da? Ist das schon die richtige? Kann man Gott überhaupt vertrauen, wenn er uns in die komplett falsche Richtung führt? Und das Wichtigste, was sie brauchen, ist Wasser und genau das finden sie nicht. Ja, Gott führt sie in diese Stresssituation und dann sehen wir, was in ihnen steckt. Und endlich kommen sie an den Ort, wo es Wasser gibt und das Wasser ist bitter. Ungenießbar für alle, auch für die Tiere, nicht nur für die Menschen. Jetzt möchte ich uns fragen, wenn Gott führt, jetzt geht mein Präsenter aus, wenn Gott uns führt, führt er uns auch recht? Manchmal haben wir oft den Eindruck, dass er in eine ganz andere Richtung führt. Und vielleicht geht es seht ihr das manchmal auch in meinem Leben. Also zum Glauben kommt eigentlich so die Freude da. Es ist schon bekehrt, das alte Leben, das liegt hinter uns, neues Leben liegt vor uns und jetzt geht's los und man liest in der Bibel und es ist alles so lebendig, alles neu. Und dann kommt auf einmal so eine Wüste und man fragt sich, wo geht's jetzt lang? Dann vergessen wir schnell, was eigentlich geschehen ist. Ja, 3 Tage ist nicht viel, aber sie haben schon vergessen, dass sie vor 4 Tagen noch Sklaven waren in Ägypten. Und dass Gott sie durch das Schilfmeer durchgeführt hat. Die standen davor und wussten hinten die Ägypter, vorne das Meer. Einen Tod starben wir. Und Gott führt sie dahin durch und 3 Tage später alles vergessen. Sind wir nicht genauso? Das, was uns ermutigt hat, oder was wir erlebt haben mit unserem Herrn, wie oft vergessen wir das? Und wie oft ist es auch in unserem Leben so, dass wir uns nach Wasser sehen, dass wir uns nach diesem ewigen Leben sehnen, nach der Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir denken, wir lesen in der Bibel, dann ist das alles bitter. Alles ohne Aussage. Alles leer. Warum ist das so? Wir trocknen innerlich aus. Wir wissen zwar, wo wir hin müssen, müssen in der Bibel lesen, müssen beten, aber alles ist es irgendwie so ungenießbar. Da ist eine Sehnsucht da, die gestillt werden möchte, die aber nicht gestillt wird. Und wir kommen an den Punkt, an dem wir es aufnehmen könnten, aber bekommen es doch nicht. Und wie oft sind wir als Kinder Gottes in dieser Situation? Und dann fängt an, unser Vertrauen zu wackeln. Unser Glaube in unseren Herrn, der in guten Zeiten so groß zu sein scheint. Dann stellen wir uns die Frage, sind wir Kinder Gottes? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist Gott überhaupt da? Kann man ihm vertrauen? Und irgendwann kommen wir vielleicht auch an den Punkt, wo wir sagen, das christliche Leben hat doch alles überhaupt keinen Wert. Ich gehe zurück nach Ägypten. Das sehen wir dann Kapitel 16. Ab Vers 3 halten, und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, also zu Mose und Aaron, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir an den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung, denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung vor Hunger sterben zu lassen. Also hier war in Mara war es das Wasser, dann kommt das Essen, da kommt dann das Manna und dann brauchen sie Fleisch, dann motzen sie wieder über das Fleisch. Sind wir nicht genauso als Kinder Gottes? Unzufrieden? Und denken, unser altes Leben in der Welt, das war eigentlich besser. Da konnte man machen, was man wollen, da waren wir frei. Und da muss ich denken, wie oft sind wir genauso wie dieses Volk Israel. Die Augen sind auf die aktuellen Probleme und Sorgen gerichtet und die Sorgen waren berechtigt. Das waren existenzielle Probleme, das das Volk Israel hatte. Aber sie haben angefangen, Gott anzuklagen. Eine Lösung scheint in erster Linie nicht in sich zu sein. Was sollen wir mit diesem Wasser hier anfangen? Und sie finden auch einen Verantwortlichen, einen, der schuldig ist, und das ist Mose, Vers 24. Und das Volk murrte gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Also wenn man dann jemanden hat, an dem man anklagen kann, dann findet man auch jemanden, in dem Fall eben Mose. Sie greifen seinen Knecht an, also Gottes Knecht Mose an und eigentlich damit auch Gott. Und sie, und da ist ein interessantes Wort, das wollen wir das nächste Mal noch etwas vertiefen, das Wort murren. Was ist murren? Das wollen wir das nächste Mal noch etwas anschauen. Genau anschauen, nur mal so viel vorweg. Murren ist eine Herzenseinstellung. Eine Herzenseinstellung, die dann verschiedene Reaktionen zutage fördert. Schauen wir das nächste Mal noch etwas genauer an. Wir müssen uns die Frage stellen, trauen wir Gott zu, dass er keine Fehler macht? Auch wenn unsere Lebensumstände uns etwas anderes sagen. Und das sind Glaubensprüfungen. Das heißt nicht, dass die Lebensumstände alle nicht real sind, die sind real. Aber Gott möchte uns an den Punkt bringen, dass wir uns fragen, trauen wir Gott zu, dass er die Herrschaft auch über diese Lebensumstände, über unser Leben, über unsere Zukunft, dass er sie hat. Und Israel, dieses Murren, war etwas, was wir beim Volk Israel immer wieder sehen. Egal was passiert, immer wieder murren sie. Und das zeigt eigentlich, was in dem Herzen wirklich drin steckt. Israel hatte immer den Fokus auf die materiellen Dinge. Essen, Trinken, Fleisch und so weiter. Bei uns sind es dann vielleicht eher dann manchmal geistliche Dinge, wo wir dann mit Gott nicht einverstanden sind. Und das ist auch der Grund, warum dieses Volk nicht ins Land durfte. Als Gott diese Kundschafter ausschickt, oder Mose diese Kundschafter ausschickt, und sie zurückkommen und das erzählen, es gibt ja zwei, die sagen, wir können dieses Land ist gut, Gott wird uns hier reinbringen, und 10 sagen, das geht nicht, und dann fängt das Volk an, wieder an zu murren gegen Mose, jetzt hast du uns bis hierher gebracht, damit wir dann von diesen Riesen umgebracht worden, und das war der Grund, warum Gott gesagt hat, so, und jetzt nochmal 40 Jahre in der Wüste. Also dieses Murren hat dramatische Konsequenzen, wenn es unser Leben bestimmt. Und sie sagen damit immer wieder, Gott, im Land Ägypten war es besser. Mit anderen Worten, wenn wir es umdrehen auf uns Kinder Gottes, wir sagen dann eigentlich, Gott, pass auf, unser altes Leben ohne dich war besser als das, was wir jetzt haben. Und das ist gefährlich. Wir würden das nie so formulieren, aber wie oft denken wir so? Wie oft denken wir so? Und murren heißt nicht, dass wir unsere Anliegen nicht vor Gott ausschütten dürfen. Das sollen wir tun. Wir sollen ihm unsere Nöte auch sagen, die wir haben, die real sind. Das dürfen wir, das müssen wir, das sollen wir. Aber wir sollen ihn nicht anklagen. Und deshalb, das machen wir dann das nächste Mal weiter, ab Vers 25 sehen wir dann, wie Gott den Mose gebraucht, um dieses Problem der Bitterkeit zu lösen. Und das wollen wir uns dann das nächste Mal anschauen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Jesus, wir danken dir für dieses Volk Israel, das uns in manchem ein positives und in manchem ein negatives Vorbild ist. Du hast diese Begebenheiten aufschreiben lassen, damit sie uns zur Lehre dienen. Und wir möchten lernen, Herr Jesus, alle Umstände, egal wie sie sein sollen, aus deiner Hand anzunehmen, weil du der Herr darüber bist. Und das möchten wir lernen, Herr. Und du weißt, dass wir uns schwer tun. Du weißt, dass sich in uns so vieles dagegen wehrt und sträubt. Aber wir wissen, Herr, dass, ja, weil es in deinem Wort steht, dass es gut ist und dass es richtig ist. Und dafür möchten wir dich einfach loben und preisen und dir danken, dass du durch dein Wort zu uns reden möchtest. Schenke, Herr Jesus, dass wir kein murrendes Herz haben, das dich hinterfragt, das dich anklagt, sondern dass wir bereit sind, Herr, auf dein Wirken, ja, zu warten und das zu tun, Herr Jesus, was du möchtest. Wir möchten dir danken für diesen Sonntag heute, beten, dass du mit uns gehst, dass du vorangehst in unserem Leben und bitten dich, Herr, dass du uns segnest. Amen. Amen.